herzlich willkommen zum Antcast Folge 91. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass ich euch hier bombardieren kann mit Neuigkeiten, dann muss ich euch ein klein wenig enttäuschen, aber weil ich war nämlich auf dem Mega-Event, Geocaching-Mega-Event, Dosenfischen im Ruhrtal 2012. Und da werde ich euch noch was drüber sagen, so gegen Ende des Newsblogs. Sind nämlich auch ein paar interessante Beobachtungen gewesen, was Android auch betrifft, ja. Aber diese Woche gibt's wieder einen Beitrag vom Markus. Und ich würde sagen, wir fangen gerade mit dem auch an, mit dem Beitrag, den der Markus hat TuneIn Pro mal auf den Zahn gefühlt, ja, kann man so sagen. Hat es auch selbst in Benutzung, aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Bitte, Markus.
Ja, damit dann auch von mir hallo und herzlich willkommen zu meinem Beitrag im Antcast. Diese Woche bin ich mal wieder dabei. Letzte Woche hat es nicht geklappt, weil ich auch gesundheitlich nicht so hundertprozentig auf der Höhe war. Es wird auch dabei bleiben, dass es keine wöchentlichen Beiträge von mir gibt. Nächste Woche, denke ich mal, sieht es nochmal ganz gut aus. Danach bin ich beruflich unterwegs, anschließend im Urlaub. Da gibt es dann sicherlich mal zwei Wochen lang auch keine Beiträge von mir für den Antcast. Aber ja, Rio weiß Bescheid und ich denke mal, wenn es möglich ist, mache ich natürlich was, auch wenn es thematisch irgendwie was Interessantes gibt. Diese Woche habe ich mich dann auch wieder mal für ein nicht unbedingt aktuelles Thema entschieden, aber doch für eine App, und zwar für eine, die ich also schon seit geraumer Zeit verwende. Ich habe es ja bereits mal erwähnt vor einiger Zeit, ich verwende nicht nur Android, ich bin begeisterter iPhone-Nutzer, ich bin auch Nutzer von Windows Phone, von BlackBerry. Natürlich bin ich auch PC-Nutzer und auch Mac-User bin ich. So, und jetzt kommt's. Diese App, die ich heute vorstelle, mit der hört man Internetradio und die gibt es für sämtliche der genannten Systeme. Die gibt es nämlich browserbasiert für den PC respektive Mac. Beim PC ist es auch egal, ob das dann Linux oder Windows ist. Die gibt es für Android selbstverständlich, die gibt es für iOS, es gibt sogar eine extra Ausgabe fürs Tablet, also fürs iPad, und die gibt es auch für den BlackBerry sogar. BlackBerry ist ja so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und wird von vielen nicht mehr so richtig unterstützt, aber die machen das noch. Für Windows Phone selbstverständlich auch. Ich denke mal auch für Symbian, aber mit Symbian habe ich auch in letzter Zeit nicht mehr viel zu tun. Aber ich habe noch ein Nokia E51 hier rumliegen, aber aktuelle Symbian-Geräte habe ich momentan leider auch nicht da. Braucht man auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt, weil es ist ja ein offenes Geheimnis, auch von Nokia ganz offiziell, dass die Plattform nicht weiter verfolgt wird. Bei der App handelt es sich um TuneIn Radio, TuneIn Radio geschrieben. Gibt es, wie gesagt, als browserbasierte Anwendung auch für den PC oder Mac oder halt eben als App. Eine Gratis-Version gibt es für jedes Betriebssystem, für zumindest für iOS und Android gibt es das Ganze auch als Pro-Version. Da kann man dann zum Beispiel auch Sender aufzeichnen. Und ich muss sagen, diese App zeichnet sich im Vergleich zu vielen anderen Webradio-Apps. Es gibt ja Webradio-Apps wirklich wie Sand am Meer. Aber die zeichnet sich dadurch aus, dass sie wirklich eine mega große Programmauswahl hat. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den Mitbewerbern in diesem Bereich. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen an der Stelle, denn also das ist durchaus nicht selbstverständlich, dass man wirklich so umfangreiches Angebot hat. Früher hieß das übrigens Radio Time, dieses Portal, und jetzt wie gesagt TuneIn. TuneIn, es gibt komischerweise trotz dieses mega großen Archivs gibt es keine WLAN-Radios, die auf das TuneIn-Archiv zurückgreifen. Ich kenne jedenfalls keine. Also man kennt ja diese großen Datenbanken wie VTuner oder wie Receiver, die von vielen WLAN-Radio-Anbietern verwendet werden. Ich kenne niemanden, der TuneIn verwendet. Ich kenne allerdings das Soundsystem, das BMW verwendet, wo man auch halt eben Webradio mit hören kann in Verbindung mit dem iPhone. Ob es jetzt auch eine Android-Möglichkeit gibt, weiß ich gar nicht. Und dort wird als Datenbank wirklich TuneIn auch verwendet. Das nur mal dazu. Also TuneIn, ich denke mal um die 50.000 Radiostationen wirklich aus aller Welt sind gelistet. auch kleinere, auch unbekanntere Radiostationen sind drauf. Je nachdem, wenn man die GPS-Dienste aktiviert hat am Handy, wird man auch geortet und bekommt auch in einer separaten Liste Radiostationen angeboten, die aus der eigenen Umgebung senden. Also meinetwegen, wenn man, ich sage jetzt mal, im Großraum Frankfurt unterwegs ist, natürlich die Programme des Hessischen Rundfunks, Hitradio, FFH oder auch SWR 3 oder Bayern 3 oder wie auch immer. Außerdem gibt es das Ganze in Form von Sparten, also meinetwegen Talksendungen oder Sport- oder Musiksendungen. Oder man kann natürlich auch die Radiostation nach Orten durchforsten. Ja, das ist also auch eine interessante Möglichkeit. Bieten natürlich viele Radio-Apps, aber wie gesagt, bei TuneIn habe ich den Vorteil, dass ich wirklich ein mega großes Archiv an Programmen habe. Das Ganze ist dann erstmal nach Kontinent geordnet: Afrika, Antarktis, Asien, Australasien, Mittelamerika, Nordamerika, Südamerika und natürlich auch Europa, logischerweise. Also wirklich auch unbekanntere Stationen sind hier mit drin. Also das ist wirklich eine feine Sache. Man kann auch Favoriten ablegen. Also generell funktioniert TuneIn auch ohne Anmeldung. Einfach draufgehen, surfen durch die Radiostationen, anhören. Wenn man sich anmeldet, gibt es einen Vorteil. Ich bin ja, wie gesagt, Nutzer von verschiedenen Smartphones. Oder ich nutze auch mal Webradio am Rechner. Dann melde ich mich mit meinem Account an und habe sofort meine Favoriten synchronisiert über alle Devices. Und das, muss ich sagen, ist natürlich auch eine geniale Sache. Also ich habe mir persönlich zum Beispiel die komplette ARD als Favoriten eingetragen, plus die überregionalen privaten Radiostationen. Und das ist also wirklich synchronisiert über jedes Gerät auch vorhanden. Das ist eine feine Sache. Zu jeder Radiostation, die mehrere Streams anbietet, kann man auch, und zwar egal, ob man am PC ist oder an der Android-App oder an der App für andere Smartphone-Systeme, kann man auch dann die verschiedenen Streams anwählen. Ja, das ist also auch eine feine Sache. Wenn einer mal nicht funktioniert, dann nimmt man den nächsten. Oder ich sage es mal, man ist unterwegs, hat nur GPRS zur Verfügung, nimmt man natürlich einen möglichst schmalbandigen Stream in AAC+ oder in OGG wegen mir. Währenddessen, wenn man breite UMTS-Versorgung hat und sowieso ein großes Datenpaket, dann kann man auch den 128er MP3-Stream verwenden. Das ist also auch eine feine Sache. Es gibt auch einen Sleep-Timer für die App. Das ist natürlich am PC logischerweise nicht, da wäre es albern. Es gibt einen Sleep-Timer für die App. Und es gibt bei der App natürlich auch die Möglichkeit einer Weckfunktion. Also da muss ich sagen, insgesamt gefällt mir das am besten. Man kann auch eigene Radiostationen hinzufügen, auch das geht. Oder man kann auch Radiostationen denen vorschlagen. Also von wegen, hört mal zu, diese oder jene Radiostation gefällt mir ganz gut, die habt ihr komischerweise in eurer Datenbank noch gar nicht drin. In der Regel reagieren die relativ schnell. Also sie antworten jetzt nicht unbedingt auf so eine Mail, aber sie tragen den Sender auch wirklich nach. Mit Homepage, mit Programmsparte, mit Sendesprache, mit Herkunftsland, Herkunftsort, natürlich mit den ganzen Streams. Also das muss ich sagen, funktioniert sehr gut. Was auch ganz angenehm ist, dass man darüber informiert wird, wie zuverlässig ein bestimmter Stream nun ist. 100% Verfügbarkeit oder nur, weiß ich, 20% bei Stationen, ich sag jetzt mal, die aus dem Kongo senden zum Beispiel, also irgendwo aus Afrika zum Beispiel, dann sieht man das halt eben auch. Ja, und wie gesagt, die Pro-Version, wenn man auch aufnehmen möchte, ist auch wirklich eine feine Sache. Podcasts gibt es auch bei TuneIn. Wer es mag, also mir sind dann native Podcast-Clients immer noch lieber, muss ich ehrlich sagen. Die mag ich jetzt in so einer Radio-App nicht unbedingt drin haben, aber wer das jetzt mag, warum nicht, muss man auch ehrlich sagen. Aber ansonsten zum Radio hören, finde ich es wirklich sehr interessant, sehr schön. Halt eben auch wegen der Möglichkeit, dass man hervorragend halt eben durch die Senderdatenbank surfen kann, regelrecht. Also was man früher am Kurzwellenempfänger gemacht hat, geht jetzt hier an der App. Nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt Südamerika anwähle, dann kommen alle Länder aus Südamerika, dann gehe ich auf ein bestimmtes Land. Ich sage jetzt mal, nur mal als Beispiel Brasilien, dann werden mir die beliebtesten Sender aus dem Land angezeigt, nach Genre geordnet, die Radiostation. Man kann es nach dem Programmnamen machen oder halt eben auch nach der jeweiligen Region. Also das gibt's auch noch, dass man halt eben dann nach Regionen schauen will. Also muss ich sagen, das ist eigentlich wirklich eine feine Geschichte, sehr übersichtlich gestaltet. Also wirklich völlig egal, ob ich eine Radiostation direkt aus Deutschland suche, ob ich eine Radiostation aus der Demokratischen Republik Kongo suche oder aus den USA. Aus den USA, da ist es dann auch so, dass nach Bundesstaaten geordnet das Ganze nochmal aufgeführt wird. Also wirklich sehr übersichtlich, wirklich sehr empfehlenswert. Man kann es ja auch zuerst mal, ich sage jetzt mal, mit der kostenlosen Version probieren. Und wenn man dann wirklich sagt, man braucht die Funktion der Pro-Version, ich kann jetzt nicht mehr sagen, was sie gekostet hat. Ich habe die vor Ewigkeiten schon gekauft. Vor etlichen Android-Smartphone-Generationen auch und auf meinem aktuellen Gerät, Samsung Galaxy Note, funktioniert sie natürlich auch nach wie vor ganz hervorragend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Namibia gehe und sage, ich möchte Radio Kosmos hören, Kosmos 94.1 aus Windhoek, dann speichert er kurz zwischen. Und wenn ich jetzt lauter drehe, dann hört man auch schon die Station. Also das funktioniert wirklich abhängig natürlich logischerweise auch von der Stream-Verfügbarkeit. Wunderbar, man hat jetzt auch direkt in der Pro-Version einen Aufnahme-Button, könnte also direkt auch den Sender mitschneiden. Ja, so viel für diese Woche von mir. Wie gesagt, TuneIn gibt es natürlich im Android Market oder wie man jetzt natürlich eigentlich sagt, bei Google Play. Und ja, viel Spaß damit und wer Fragen dazu hat, kann sie natürlich gerne einreichen. Können wir natürlich gerne auch in einer der nächsten Uncasts drauf eingehen.
Danke, Markus, für den Beitrag. Also ich kann dir im Großen und Ganzen dann nur zustimmen. Das Einzige, was ich schade finde bei TuneIn Pro, dass man eben keine eigenen Radiosender hinzufügen kann und auch nicht auf das gesamte Netzwerk des Shoutcast-Systems zugreifen kann. Denn dort sind sehr, sehr viele Online-Radios und da kann man leider nicht drauf zugreifen, genauso wie das Icecast-Netzwerk nicht vorhanden ist in TuneIn Pro. Die sind zum Beispiel alle abrufbar und auch eigene Sender eintragbar bei A Online Radio. So nennt sich die App A Online Radio. Deswegen auch wegen diesen fehlenden Funktionen ist TuneIn Pro nicht meine einzige Radio-App, die drauf installiert ist, sondern eben dieses A Online Radio ist mit drauf. Und ja, da muss ich halt eben beide nutzen. Ja. Aber ansonsten natürlich sehr, sehr schön, vor allem die Synchronisation, die du schon angesprochen hast, die ist sehr, sehr, sehr schön, weil das eben Desktop und verschiedene Android-Geräte ja auch dann eben untereinander synchronisieren. Also mein Tab und mein Handy ist immer synchron, wenn ich irgendwo einen neuen Sender eintrage, dort also aus der Liste auswähle und zu den Favoriten hinzufüge. Noch ein anderes Thema, das mich sehr interessiert hat, gab es auf oder die letzte Woche, nicht auf der letzten Woche, was ist das? und zwar war das Google Project Class, ja, oder Class, wie die Amerikaner sagen würden. Das sorgte für ziemliche Aufregung in der Medienwelt. Teilweise kann ich es verstehen. Es ist allerdings noch ein bisschen hin. Ich ja, habe schon gelesen, ja, morgen kannst du es nutzen. Ja, ja, schön wäre es. Ach, wäre das schön, wenn man das morgen nutzen könnte. Bei uns wird es dann sowieso noch ein Jahr zusätzlich dauern, aber noch nicht mehr in den USA ist das Teil verfügbar. Was ist Google Class, Project Google Class? Das ist im Prinzip das, worauf wir eigentlich schon lange warten, was wir auch schon mal drüber gesprochen hatten. Und auch letzte Woche gab es etwas, dass Epson beispielsweise schon eine Google Android Brille oder ein Head-Up-Display anbietet. Dieses Project Class ist natürlich designmäßig sehr, sehr schön. Das, was dort gezeigt wurde, sieht wirklich sehr ähnlich einer normalen Brille und hat aber eben die Funktion, dass man direkt vor sich eben Bilder projiziert bekommt und diese dann ins normale Sichtfeld eingeblendet wird, ähnlich wie ein Head-Up-Display, ja, also so ein HUD, das auch seit etlichen Jahren bei dem US-Militär eingesetzt wird, in Flugzeugen etc., bei dem man also Informationen eingeblendet bekommt, direkt in das Sichtfeld, ohne dass man groß da gestört wird. Und genau das ist eben Google Glass. Ihr könnt euch das natürlich vorstellen, was das für Konsequenzen haben kann. Also man hat die Augmented Reality jederzeit vor Augen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und man guckt irgendwo hin, kriegt Informationen eingeblendet. Man kann Bilder aufnehmen. In dieser Brille ist eine Kamera integriert und man muss nur sagen, beispielsweise, take a photo, zack, und dann macht er ein Bild, ja, und speichert das ab. Das Ganze wird verbunden mit einem Android-Gerät, also praktisch das Android-Gerät ist nicht direkt in der Brille, was natürlich dann auch dafür sorgt, dass diese Brille, die man da hat, auch wirklich nicht so groß ist, weil das war ja immer das Problem, was ich schon von Anfang an gesagt habe, wenn man da so ein riesen Teil aufsetzen muss, dann kann man das gleich vergessen. Das wird niemand machen. Auch das wird natürlich wieder diskutiert werden, oh, diese Dinger aufziehen und oh, das sieht ja blöd aus und hin und her. Also ich finde, es sieht auch nicht anders aus, wie wenn jemand eine normale Brille aufhat. Ja, aber der Geek-Faktor ist natürlich vorhanden und deswegen wird es da sicherlich noch weitere Diskussionen darüber geben und in 15 Jahren haben wir dann alle so einen Teil und keiner regt sich mehr auf. Ja, genau wie früher eben das mit den Handys war, weiß noch, als ich mein allererstes Funktelefon hatte, das war so ein uralter Motorola-Knochen, ja. Dann habe ich als auf der Straße hinter mir gehört, hey, guck mal, der denkt wohl, er wäre James Bond. Ja. Heutzutage hat jeder ein Handy. Und so ähnlich wird es mit der Brille vielleicht auch sein. Ja. Kann man zwar noch nicht 100% absehen, aber oder abschätzen, aber es wäre durchaus drin, weil ein Riesenpotenzial ist vorhanden. Sozusagen der Wissensschatz ja, des gesamten Internets, der gesamten Menschheit immer bei sich zu tragen. Ja. Und über diese Augmented Reality eingeblendet zu sehen, das ist schon eine fantastische Geschichte. Es gibt da einige Videos dazu, vielleicht könnt ihr die auch mal anschauen. Ich habe da auch einen Link natürlich drin, aber das dürfte also einiges verändern. Das Problem war ja immer, dass man zwar die Informationen, also zunächst mal hatte man die Informationen nicht dabei, ja, klar. Dann, als die Smartphones kamen, jetzt hat man die Informationen dabei, aber man hat sie nicht immer sofort griffbereit. Ja, wenn man zum Beispiel etwas wissen will, dann muss man erst das Ding rauskramen, ja, muss dann eben suchen, ja, etc. Und das wird im Prinzip dann dadurch halt wegfallen. Ja, das ist eine fantastische Sache. Man kann das noch gar nicht abschätzen, was das, wenn das richtig umgesetzt wird, ja, für Veränderungen mit sich bringen wird und wie das die gesamte Landschaft auch im Android-Bereich verändern wird. Natürlich, klar, ich habe ja gesagt, wird es verbunden mit einem Android-Gerät, deswegen interessiert uns das. Ja. Sergey Brin hat auch seine Google-Brille schon, ja, zumindest ein Testexemplar. Der hat die auch tatsächlich aufgehabt und hat da sich zusammen mit Robert Scoble abfilmen lassen, ablichten lassen. Da kann man so richtig neidisch werden. Ja. Und also ich muss sagen, ich will das Teil einfach nur haben. Ja, und zwar sofort. Naja, aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, um die Euphorie etwas zu bremsen. Da wird man noch einige Zeit ja, vergehen lassen müssen, damit man so ein Teil auch tatsächlich kaufen kann und benutzen kann. Schade, dass immer alles so lang dauert. Aber wieder mal zeigt Google natürlich, dass sie hier Vorreiter sind, ja, und zeigt, dass neue Technologien, an die vorher noch niemand gedacht hat, beziehungsweise sich niemand getraut hat, die zu bringen, dann tatsächlich auch machen. Ja. Es gibt auch schon jede Menge Parodien über diese Brille wieder, wie andere Firmen das machen würden, zum Beispiel eben Apple, ja. Oh, die müsst ihr euch unbedingt angucken, oder Microsoft, auch die müsst ihr unbedingt mal schauen. Ja. Die habe ich zwar jetzt nicht verlinkt, aber die findet man über Google im Internet, sicherlich ohne Probleme. Okay, das war's mit den Themen und jetzt geht's gleich weiter mit den News. SwiftKey 3 Beta. die, na, was sag mal, diese Tastatur, die hat wohl der Space-Taste jetzt den Kampf angesagt. Denn die Erkennung dieses alternativen Android-Keyboards ist nämlich darauf ausgelegt, dass man keine Leertaste mehr drücken muss beim Schreiben von Worten. Ja, das heißt, man kann alles an einem Stück eintippen, ohne jedes Mal die Space-Taste zu drücken. Und am Ende bestätigt man dann und der schreibt dann die richtigen Wörter hin. Also die Demo wurde gezeigt in englischer Sprache. Da klappt das wie am Schnürchen. Die Frage ist, wie es in der deutschen Sprache hinhauen soll. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, eine Beta-Version, weil in der deutschen Sprache gibt es ja in Anführungszeichen ein Problem, ja, mit den zusammengefügten Worten. Das heißt, jeder kann in unserer Sprache selbst Worte kombinieren. Ja, das ist erlaubt und zusammenschreiben auch. Ja, und nicht wie im Englischen, wo es eben generell nicht einfach so möglich ist oder erlaubt ist, Wortkreationen zu machen mit zusammengesetzten Worten. Ja, das heißt, wenn die nicht schon offiziell anerkannt sind als einzelne Worte. Und das ist äußerst selten der Fall und auch meistens nur bei alten Worten. Ja. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie das funktionieren wird. Aber das, was gezeigt wird auf englischer Sprache, ist jedenfalls schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Geht schnell. SwiftKey hatte ich schon installiert. SwiftKey X habe ich gekauft. Habe das benutzt. War fürs Tablet bei mir nicht ganz so gut geeignet. Oder ich bin einfach nicht damit zurechtgekommen, sagen wir mal, so. Ich bin dann wieder auf Thumb-Keyboard umgestiegen, was irgendwie für mich die Texterkennung deutlich verbessert hat und auch die Eingabe schneller ist. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz gut gefahren. Jetzt kann ich natürlich schon nicht sagen über diese SwiftKey 3 Beta. Ich bin leider nicht dazu gekommen, die letzte Woche hier das runterzuladen aus der VIP-Community und das dann zu testen. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche, schauen wir mal. Und ja, aber interessant ist der Ansatz auf jeden Fall, weil das wird natürlich wieder oft sparen, eben die Kontrolle beim Gucken erstmal. Ja. Man kann sich auf die Tastatur konzentrieren und das nervige Leerzeichen oder Leertastentippen würde dann entfallen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich noch skeptisch, ja, was dann eben aus den Wortkreationen im Deutschen gemacht wird. Ich sehe schon die Erdbeermarmelade auseinandergeschrieben. Gmail-Updates. Das war letzte Woche wieder ein Aufreger für mich. Übrigens genauso wie wieder die Sache mit dem Nexus S, das habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Ich habe übrigens mittlerweile das 4.0.4 Update für das Nexus S bekommen über die Funkverbindung, also OTA. Gut, viel Änderungen konnte ich jetzt nicht erkennen. Die Kamera verhält sich eigentlich wie gewohnt auf dem Nexus S. Da gab es nicht viele Änderungen. Ja, also ich habe eigentlich nichts davon gemerkt, außer die Versionsnummer in den Systemeinstellungen. Das 4.0.3 Ice Cream Sandwich lief bei mir immer anstandslos auf dem Nexus S. Ja. Und von daher, okay, gut, war die Aufregung natürlich sowieso umsonst. Hätte ich mir eigentlich fast können wieder denken. Von den 100 Bugfixes habe ich nichts gemerkt. Ich habe vorher auch keine Bugs entdeckt, großartig. Und was ich noch nicht probiert habe, vielleicht geht ja jetzt Google Plus, das Instant Upload bei mir, das habe ich auch noch nicht probiert, weil ich sowieso den Auto-Uploader benutze, weil der die volle Auflösung herauflädt und nicht wie die Google Plus-Applikation nur maximal 2048 Spielpunkte. Aber das Gmail-Update, das hat mich dann wieder richtig gefuchst, ja. Auf meinem Gingerbread Galaxy Tab habe ich angezeigt bekommen, ja, es gibt ein Update. Auf meinem Nexus S, nein, es gibt kein Update. Wie kann das passieren? Also klar, das Nexus S, wie gesagt, mit dem Ice Cream Sandwich, aber genau dafür ist eigentlich dieses Update gedacht gewesen, für eine bessere Anpassung ins System nochmal. Also das ist angeblich schon sehr, sehr angeblich, deswegen, weil ich konnte es ja nicht ausprobieren, angeblich schon wichtig. Und ja, was ist da passiert? Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall gab es das auf einmal nicht mehr für das Nexus S und nur für das Galaxy Tab verfügbar. Übrigens, dann nach einiger Zeit, ja, war das verfügbar für beide Systeme, also sowohl für das Nexus S als auch für das Galaxy Tab. Aber wenn es da ein Update gab, dann ist das im Hintergrund gemacht worden beim Nexus S. Beim Tablet habe ich es dann manuell angestoßen. Eine Veränderung habe ich dann nicht gemerkt. Es war ja auch eigentlich klar, weil das eigentlich ein Update ist für Ice Cream Sandwich. Das Kuriose daran ist, also im Market, im Netz wird es angezeigt, diese Gmail-App, ja. Auf dem Handy wird es nicht angezeigt. Und ja, also ein Riesenhaufen Mist, muss ich schon sagen. Also ich kriege hier, wie gesagt, ich kriege das in der Weboberfläche angezeigt als installed für beide Systeme. Auf dem Handy kriege ich diese Applikation überhaupt nicht angezeigt. Die gibt es bei mir im Market nicht. Ja. Entsprechend kann ich auch nicht kontrollieren, ob die ein Update erfahren hat oder nicht. Jedenfalls nicht so über dieses System. Ja. Und ja, was soll ich da sagen? Ja. Ich weiß es einfach nicht. Zumindest kann ich so nicht erkennen, ob ein Update klappt oder nicht, wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, abzufragen, was für eine Version, weil nämlich im Internet steht Current Version varies with device. Ah, ja. So kann man es dann garantiert nicht überprüfen, ob man die richtige, neueste Version hat. Sehr schön. Tja. Und genau das ist nämlich ein Riesenproblem. Da wird es später auch noch was dazu zu sagen geben. Beim Community-Teil, ja, bei Frage Rio, da wurde es nämlich auch angesprochen und auch, ja, das wird noch herbe Kritik hervorrufen, denke ich. Interessanterweise muss ich nochmal etwas erwähnen, was es bei uns gar nicht gibt, nämlich das Sharp Neon Genesis Evangelion Phone. Und das wurde jetzt auch nochmal von der Seite androidcommunity.com in den höchsten Tönen gelobt. Und das Bild müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wie dieses Phone aussieht hier. Fantastisch integriert. So muss das sein, ja. Das ist das Neon Genesis Evangelion Feeling, auch von der Benutzung her. Für viele wird das total verwirrend vorkommen, aber wer diese Anime-Serie kennt, der weiß, so muss das aussehen. Ja, so muss das aussehen, nicht anders. Also ich meine jetzt von der Bedienoberfläche her. Ja. Und das sind wohl, wie das aussieht, weitestgehend Widgets. Hardware wurde auch unten noch etwas verändert. Es ist einfach grandios und das sind jetzt auch nochmal weitere Bilder zu sehen. Bei dem letzten Mal, wo ich das erwähnt habe, da war nur ein einfaches Bild zu sehen und hier sind jetzt einiges Fotos hier verlinkt, die ihr euch mal angucken könnt und dann sehen, was euch leider durch die Lappen geht, weil das Teil nur in Japan rauskommen wird. Es basiert auf einem Aquos SH06D. Mann, bin ich neidisch darauf. 850.000 Aktivierungen. Was sagt euch das? Genau. Android pro Tag. 850.000 Aktivierungen. So sieht das aus, da die Zahlen von Android weiterhin ungebrochen stark, fantastisch, legen immer noch ein bisschen zu. Und jetzt habe ich hier noch so schön darunter geschrieben und wieder die One for All App. Und das hatte ich auch schon mal angesprochen. Es wird ja immer wieder verlangt, separate Apps für Tablets. Und hier Larry Page hat schon immer klar gemacht, dass die Richtung die falsche ist. Er will eine App für alle. One App for All. Und das hat er auch hier wieder durchscheinen lassen. Ja. Und das ist auch, da braucht man sich keine Illusionen zu machen. Google will, dass Ice Cream Sandwich Apps und auch das nachfolgende Jelly Bean, dass die Apps so programmiert sind, dass die erkennen, Tablet oder Telefon und dann entsprechend Zusatzfunktionen nutzen. Google bietet auch hier, ich sage es immer wieder, extra Mittel, um das zu tun, diese sogenannten Fragments, ja, die können nämlich dynamisch eingeblendet werden, bei eben hoher Auflösung und niedriger Auflösung, ohne dass der Entwickler großartig selbst was tun muss. Diese Fragments binden sich quasi selbst ein und ermöglichen damit eine sowohl eine Tablet Erfahrungen gute zu machen, als auch eben dasselbe Programm zu benutzen auf dem Handy. Es funktioniert und es funktioniert auch bei Webseiten. Ja. Keiner kommt auf die Idee, hier eine Website zu machen, die für jeden Bildschirm anders aussieht. Ja. Also für jemand, der 800 mal 600 Bildpunkte hat, sieht dann die Seite anders aus wie einer, der, was weiß ich, 1920 mal 1080 Bildpunkte hat und oder was weiß ich, 2500, irgendwas, ne, halt. Weil es gibt unzählige verschiedene Geräte auf dem Markt und eine Website muss einfach auf allen Geräten aussehen. Ja, es gibt höchstens noch für ultrakleine Bildschirme, das heißt also für Mobiltelefone, gibt es dann nochmal eine Abstufung, aber auch da gibt es dann keine weitere Abstufung nochmal. Und es funktioniert. Ja, also ich finde, die Leute müssen einfach ein bisschen akzeptieren, ja, dass eine App, die gleich aussieht auf dem Handy und auf dem Tablet, nicht unbedingt schlecht sein muss. Vor allem eben mit diesen Fragments, die eben dann automatisch eingeblendet werden, wenn mehr Platz vorhanden ist. Was will man eigentlich noch mehr? So sollte das eigentlich sein. Das sagt jedenfalls Larry Page. Und ich denke, das wird seine Strategie da nicht ändern, weil er das jetzt hier auch nochmal deutlich gesagt hat. Was heißt deutlich? Auf jeden Fall, man konnte es von seiner Aussage her ja, deutlich ableiten. Zum Beispiel hier mit der Aussage, das letzte Update, das Ice Cream Sandwich, hat ein wundervolles Interface, das sich anpasst an die Art des Gerätes. So, das ist eigentlich ein ganz klarer Hinweis darauf, ihr braucht keine Tablet-Apps zu programmieren bei Ice Cream Sandwich. Ihr programmiert eine App für Handy und für Tablets und die funktionieren an beiden Geräten so, wie es sein soll. Tablet mit Zusatzfunktionen und eben das Handy ohne diese Zusatzfunktionen. Dann gibt es noch die neue Nachrichten von der Where You Go. Ich fange jetzt erstmal mit dem HTC an. Die verabschieden sich nämlich von den Beats-Kopfhörern. Ja, genau, die Beats-Kopfhörern, die werden nicht mehr mitgeliefert. Und das heißt, dass eventuell die Geräte nochmal einen Tacken günstiger werden könnten, zumindest in der Produktion. Ob das dann an den Kunden weitergegeben wird, das darf nochmal bezweifelt werden. Aber HTC gibt auch hier diese Beats-Geschichten, zumindest mit dem Mitliefern von den Kopfhörern auf. Was allerdings noch drin ist, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, die Software. Das heißt, schon wieder gibt es Bloatware im HTC-System, im HTC-Sense-System, und die einfach nicht sein muss. sinnlos auch ist. Jetzt ist diese Software drin, aber kein Beats-Kopfhörer liegt dabei. Dann braucht man die Software nicht. Wenn man einen Beats-Kopfhörer kauft, dann könnte man die Software auch per App installieren. Ja? Also das ist irgendwie wieder Marketing-Geschichte. Was bringt es wieder? Genau, wieder mehr Software, die unnützerweise auf dem Gerät drauf ist. Bäh. Also, nee. So geht das nicht. Ich könnte heute HTC richtig rund machen noch. Ja. Die haben auch eine Webseite verklagt, weil sie ein Unboxing-Video zu früh veröffentlicht haben. Ja. Allerdings ist diese, ich kann es fast nicht glauben, ja, diese Meldung ist von 2. April und naja, ich bin da vorsichtig, deswegen habe ich die mal nicht verlinkt. Ja. dann, so, jetzt kommen wir zu der Geocaching-Geschichte. Ja. Also, Leute, erstmal die Where You Go Geocaching-App, die hatte ich mal vorgestellt nach App der Woche, die wird jetzt als Open Source freigegeben. Das hört sich alles mal wieder super gut an. Warum gibt es der Entwickler als Open Source frei? Er hat keine Lust mehr und auch keine Zeit mehr, diese App zu pflegen. Where You Go, das ist eine App, die auf dieses Geocaching Where I Go oder Where You Go, je nachdem, wie man es aussprechen will, ich sage immer Where I Go, basiert, beziehungsweise diese dann mit einem Android-Handy nutzen lässt. Mit Garmin-Geräten beispielsweise, der neueren Generation, kann man das machen, noch jedenfalls. Und ja, Where You Go ist eben das Programm dazu für Android. Das ist auch sehr, sehr schön und hat auch super gut funktioniert, hat auch von mir als App der Woche eine gute Wertung bekommen, macht richtig Spaß. Und jetzt habe ich vom Entwickler auch eine Nachricht bekommen, eine Mail, hat ziemlich lange gedauert, weil ich habe einen kleinen Bug gefunden mit der Where You Go oder in der Where You Go App mit den Zeitzählern, dass die auf negative Werte runterzählen, das heißt, die stoppen nicht bei 0, sondern es geht weiter in die Minuszahlen. Und übrigens danke nochmal an Lafrodur, dass er sich da auch rangeklemmt hat und auf einem seiner wunderschönen Where I Go Caches eben da nachgeforscht hat und dann eben gesehen hat, wo der Fehler liegt. Wie gesagt, ich habe den Fehler dann dem Entwickler gemeldet und jetzt hat sich der Entwickler zurückgemeldet und hat gesagt, dass er das leider nicht mehr ändern wird, denn er hat da keine Zeit mehr und hat das jetzt ganz als Open Source rausgegeben und das ist auch das, was ich dann weiter gesehen habe in im Forum und bei der Google Apps Seite, die da vorhanden ist. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es eben einen Entwickler gibt, einen Open Source Entwickler, der sich den Code schnappt und das Ding weiterentwickelt. Schon wäre Android um eine App ärmer. Den Updates gab es halt jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr und das ist ja gerade bei diesem Where I Go doch recht wichtig, weil das Ganze, muss ich sagen, ist auch im Garmin schon eine Bugwiese, ja? Und die Entwicklung von diesen Cartridges, die man dazu braucht, um das eben zu machen, ist auch alles andere als ein super Vergnügen, ja? Und ja, dann wird man mal sehen, wie das da weitergeht mit dieser Android-App. Es ist fast schon, ich finde es schon fast schade, dass das so geendet hat. Normalerweise, ich bin ja Open-Source-Fan, ja, durch und durch. Aber dieser Übergang ist halt jetzt so abrupt gewesen, ja, dass ich da jetzt nicht mehr sagen kann, dass ich mich darüber freue, dass das jetzt Open Source ist, weil jetzt hängt die App erstmal in der Luft und ich weiß nicht, ob es da viele Leute gibt, die jetzt da noch großartig ihre Zeit da reinstecken wollen, weil es gibt da so immer so ein paar Hinweise, ja, Hinweise, ich weiß nicht, ob das, also so ein paar Befürchtungen, ja, werden da ausgelöst, dass Garmin da so dieses Where I Go da gar nicht mehr so großartig machen will, ja. Das Ganze ist ja so von Crownspeak und Garmin quasi zusammen irgendwie gemacht worden, wenn man das so will. Ja, es ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber jetzt scheint sich da Garmin nicht mehr so gut drum zu kümmern, ja, um dieses Where I Go. Und es hat auch ziemlich lange gebraucht, bis es so angelaufen ist. Ja. Es sind halt noch viele Geräte im Umlauf, die dieses gar nicht können. Und ja, das mit den Smartphones ist halt auch so eine Sache. Ja, jetzt eben diese verschiedenen Software-Applikationen, die es da gibt. Die eine hat eben mal mit dem Problem und die andere hat mal mit dem Where I Go ein Problem. Und diese Anpassung ist halt alles andere als gut. Ich meine, ich kann den Entwickler natürlich schon verstehen, aber wer macht sich halt jetzt noch die Mühe bei bei dieser Software sich da reinzuarbeiten, wenn an sich das Where I Go schon ja, im Prinzip schon in Frage gestellt wird, ja, oder wo man Angst hat, ob Garmin das überhaupt noch mal weitermacht, dann. Na gut, ich bleib zu hoffen, dass es vielleicht jemand findet, der das kann und das will auch natürlich, ja, und ich wär sehr schade, wenn da diese Android-App verloren geht. Dann das Dosenfischen im Ruhrtal 2012. Das Mega-Event in Schwerte. Ja. Ich war am Wochenende dort mit der Laguna Sam zusammen und ich muss sagen, war fantastisch von der ja, von der Aufmachung her, ne, und so. Es hat richtig schön Spaß gemacht. Als man reinkam, hat er erstmal einen Deppendetektor begrüßt. Dann sind wir da ganz ja, unauffällig drumherum gelaufen. Nicht, dass das Ding noch irgendwie mal anschlagen könnte. Ne? Das war also sowieso ja, so ein Zufallsgenerator. Und bei jedem x-ten Besucher, der da durchgelaufen ist, hat das Ding eben ja, Alarm gegeben. Sehr zum Unmut von einigen. Sie haben sich da richtig aufgeregt teilweise. Was es mit dem Deppendetektor auf sich hatte, das hat man dann erfahren, nachdem das auch noch ein Osterfeuer angezündet wurde, was sehr viel Spaß gemacht hat und die Kinder da rumgedollt haben. Stockbrot haben wir gebacken zusammen und haben das dann, naja, mehr oder minder durchgebraten, verspeist oder durchgebacken, verspeist. Boah. Ja, Kinder haben das immer wieder hingeschmissen. Ja, und dann gab es eben das Höhepunkt oder den Höhepunkt am Abend. Die Dosenfischer haben dort ein Konzert gegeben. Das war fantastisch, ja, sehr schön. Ah, das war richtig, hat richtig schön Laune gemacht. Lustige Texte, tolle Melodien und richtig gut gemacht. Ja, die Jungs haben es einfach drauf, Wahnsinn. Die haben übrigens auch einen Podcast. Ein Geocaching-Podcast, müssen wir mal schauen, dosenfischer.de, das ist die Seite. Und dort, wenn ihr also Geocaching interessiert seid, könnt ihr sicherlich dort ein paar ganz lustige Sachen immer finden. Da könnt ihr auch ein paar Lieder hören, die dort im Internet zum freien Hören veröffentlicht sind. Und dann kriegt ihr so ungefähr mal die Idee, was das für Musik ist. Ja, die haben dort auch ihre CD verkauft, gibt es glaube ich für 10 Euro. Ja, fantastische Sache, lohnt sich auf jeden Fall. Das hat riesig Spaß gemacht. Ja. Die Coin-Halle war genau in der Halle, wo auch die Dosenfischer aufgetreten sind. So, wir sind dann eben ein paar Mal durchgelaufen und haben gesagt, naja gut, jetzt gehen wir erstmal zum Osterfeuer und dann gehen wir nochmal durch die Halle und kaufen uns dann noch ein paar Coins. Ja, und dann war die Halle zu. Und die Dosenfischer haben da schon ihr Equipment aufgebaut. Zwei, wir wollen doch die Coins. Aber dann wurden wir wieder versöhnt. Der Brian von Groundspeak, der ist nämlich dort aufgetaucht auf dem Mega-Event, also so offiziell vom Geocaching bekommen, da freut man sich immer und der hat auch kräftig Tags verteilt, diese offiziellen Tags der Mitarbeiter von Groundspeak, die kriegt man nicht zu kaufen, die muss man. Also die kriegt man nur überreicht von diesen und da hat die bereitwillig herausgegeben, ich habe mir gleich ein schönes Foto machen lassen mit ihm, ja, und ja, mein Laguna Sam hat es da schon besser gehabt auf dem Mega-Event, ja, in Wales hat sie sich da glatt mit dem Jeremy Irish, ja, mit dem Jeremy Irish, ja, fotografieren lassen, ja. Aber immerhin der Brian, ne? Nein, ich fand es echt super, dass dass da Offiziellen sich auch klicken lassen und ich meine, Hut ab, die sind dauernd unterwegs. Finde ich richtig toll, dass die sich so engagieren, und es zeigt auch, dass sie sich mit der Community auch sehr verbunden fühlen. Und fand das richtig schön. Und da war ich natürlich wieder versöhnt, und auch den Laguna Sem, dass eben auch hier die Tags da ausgegeben wurden. So haben wir doch noch ein Tag als Andenken von dem Dosenfeature-Event bekommen, denn auch die offiziellen Coins dort waren ausverkauft. So, jetzt denkt ihr, warum hat das alles, was hat das alles mit Android zu tun? Ja, genau. Mir ist aufgefallen bei dem Mega-Event, also die Androids waren omnipräsent. Also sie waren überall. Unglaubliche Massen an Android-Handys waren zu sehen. Natürlich auch an den Stellen, wo hier QR-Codes abgescannt waren. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Man sieht also, dass die Android-Smartphones dort beim Geocachen schon ziemlich stark integriert sind. Also alle Ecken und Enden hat man die gesehen. Androiden, ja. Und die werden langsam also sicher zu unverzichtbaren Helfern in der Geocacher-Szene. Es gibt ja auch schon sehr, sehr gute Tools. Ich habe immer mal wieder welche vorgestellt, zum Beispiel das GCC-Tool, das es gibt mit unglaublichen Möglichkeiten. Ja, das ist fast schon beängstigend, wie viele mögliche Code-Tabellen und Hilfetools damit integriert sind. Ja, und das ist noch nicht mal das Einzige, was es da gibt. Also richtig schön. Auch bei mir hier ist allein schon durch die Funkverbindung mein Android-Handy unverzichtbarer Begleiter geworden beim Geocachen. Das hat mir schon oft geholfen, ein Cache zu finden oder nochmal nachzugucken in den Listings und, was da aktuell an Neuigkeiten gegeben hat. Also es ist schon fantastisch gewesen, wie viel Android-Handys auf dem Event zu sehen waren, und wie gesagt, nicht nur durch diese QR-Codes, sondern auch durch viele andere. Und ich habe übrigens eine Coin entdeckt. Ich wollte mir die noch kaufen, aber die Coin-Halle war ja dann zu. Und zwar ein Android-Handy, ja, als Coin. Das ist dann also so richtig die Form auch von einem Handy. Ja, und das Display eindeutig zeigt oben die Statusleiste, dass das natürlich ein Android ist. Ja. Und ach, die hätte ich mir so gerne gekauft, Mensch. Ich muss mal gucken, ob es die nicht in irgendeinem Shop jetzt noch so zu bestellen gibt. Ich weiß ja nicht, wie die heißt. Das heißt, da muss ich gucken, ob ich die nochmal finde. So, jetzt aber zu der oder zu den Google Plus Zuschriften. Oder nein, halt, ich mache zuerst mal die Mail. Ich habe eine Mail bekommen die Woche. Ich habe eine Mail bekommen, die Woche, juhu! Mails werden so selten geschrieben in letzter Zeit. Die meisten werden ja mittlerweile über Google Plus die meisten Nachrichten hier geschickt für den Podcast. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier. Puh. So. Da ging's rund. Ha, jetzt sehe ich, die E-Mail ist auch nur eine Benachrichtigung von Google Plus. Oioioi. Jetzt geht's aber hier richtig rund. Na gut. Wenn es denn so sein soll, dann fange ich mit den, mache ich eben gleich die Google Plus. Gibt keine Mails. So. Gibt keine Mails mehr. Mail ist tot. Also, da fangen wir mal an. Frag Rio die Sechste hat's geheißen diesmal. Und schaue ich mal nach Fragen. Wo ist die erste? Was geht ab in Richtung Spracheingabe bzw. Sprachausgaben? Schreibt der Ingo Ulrich. Ich selber verwende seit einiger Zeit AIVC, sagt er. Ist eine Kauf-App. Teilweise bin ich recht begeistert. Im Auto per Sprachangabe einen Anruf starten hat schon was. Wie seht ihr das? Ja, also es ist so, ehrlich gesagt, diese Sprachausgabe oder Spracheingabe-Apps, da habe ich überhaupt noch nichts großartig in den letzten Monaten ausprobiert. Ich hatte mal vor ewig langer Zeit das Speak and Send genutzt. Allerdings seit eben Google diese Voice Actions eingeführt hat, mache ich eigentlich alles über Voice Actions. Also das heißt, da, wie du das auch geschrieben hast, Ingo, bei der Google-Sprachsuche gibst du deinen Text per Mikro ein. Ja, das stimmt schon, aber bei dem Google Voice Action kann man dann eben auch anrufen, Leute anrufen, ja, einfach, machst du es dann halt in Englisch, Call und dann eben den Namen, zack, oder eben andere Befehle, ja. Das geht ganz, ganz schnell. Und man kann auch direkt navigieren zum Beispiel. Man sagt einfach dann eben Navigate to und dann den Namen. Oder man kann auch sogar das Wetter abfragen. Sagt man einfach Weather und dann eben entsprechend der Ort und den Ort. Und dann kriegt man die Nachricht direkt gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich da jetzt diese AIVC-App unterscheidet. Vielleicht hat sie noch ein paar Funktionen mehr. Aber ich muss echt noch passen bei diesen Spracheingabe-Apps, weil hier bei mir alles über das Google, das integrierte Google Plus, ab Gingerbread bei jedem Android-Handy integriert, dieses Voice-Action ist. Dann hat der eBay Bow noch eine Frage zu der G Plus App. Wenn ich mehrere Seiten habe, kann ich in der App umloggen oder ähnlich, damit ich auch unterwegs die Seite pflegen kann? Fragezeichen. Ja, leider momentan nicht. Google arbeitet an einer Adaptierung von der Google Plus App, damit man genau das machen kann. Ja. Ich muss da gerade mal schauen, weil es gab ja in der letzten Zeit, glaube ich, schon etliche Ankündigungen, nicht, dass da schon was geändert wurde. Nein, ist immer noch gleich. Also das bedeutet, im Moment kann man keine Seiten benutzen, also die Google Pages da, die kann man momentan nicht benutzen mit der Google Plus App. Da muss man auf die Web-Oberfläche von Google Plus gehen und es von dort aus nutzen. Aber Google ist sich der Problematik bewusst und sie arbeiten daran, dass es eben auch mit der G-Plus-App auf dem Handy funktioniert. Dann sagt der Peter Winninger noch, man hört wenig von Google Music. Findet den Dienst gar nicht so schlecht. Auf dem Nexus war die App sogar vorinstalliert. Bin am Überlegen, ob ich meine Sammlung komplett in die Cloud lege. Ja, Peter, ich habe ja öfter schon mal Google Music angesprochen im Podcast und der Grund, warum es eben jetzt ruhig geworden ist, ganz klar, weil Google es einfach nicht schafft oder nicht schaffen will, ich weiß nicht, diesen Dienst auch in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, dass es mit der Kaufmusik Probleme gibt, ja, dürfte klar sein, warum. Die Musikindustrie hier in Europa ist halt ja aufgeteilt in jede Menge kleine Vereinchen, ja, und jeder will am meisten Kohle abzocken und also diese Verwertergesellschaften, und da ist eben das Problem, dass es für eine Einigung eben Jahre dauert. Was allerdings und rechtlich meiner Meinung nach absolut funktionieren würde, ist, dass man eben einen Space zur Verfügung stellt, wo die Leute selbst ihre Musik hochladen können, und das ist ja quasi das Herz von dem Google Music, dass die Leute ihre eigene Musik in die Cloud legen können und dann von dort aus von überall her abrufen können. Und weil es eben dieser Service nicht in Deutschland gibt, offiziell kriegt man auch diese Google Music App so nicht. Ja? Und was soll man da machen? Also ich finde es sehr, sehr schade. Übrigens heißt die App ja jetzt ja Play Music. Auch diese Oberfläche. Und man muss einfach warten, bis jetzt sich Google dazu bereit erklärt. Ich habe auch schon ich hab einen Account bekommen von Google. Ja, und da muss ich sagen, ich habe auch da meine Musik testweise hochgeladen, ja, und habe das davon dort aus benutzt. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich momentan eben mich erwische, dass ich trotzdem mehr Deezer benutze, beziehungsweise Online-Radio. Und Deezer, da hat man halt quasi schon die Musik verfügbar, ohne dass man sie hochlädt. Ja? Ähnlich wie Spotify, da zahlt man für einen Dienst und dann hat man eben die Musik, immerhin 16 Millionen Lieder, ja? Das ist sehr, sehr viel, zur Verfügung. Das heißt, man im Prinzip kann man sagen, man zahlt im Monat, hat dann alle Musik zur Verfügung, ja, die eben so erscheint. Ja, auch neuere Sachen, logischerweise, klar. Alles da drin vorhanden. Und da ist dann schon die Frage, ob sich der Aufwand dann lohnt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viele Lieder, die es gar nicht so normalerweise gibt oder die so ungewöhnlich sind. Zum Beispiel, ich habe viele Anime-Songs, ja, die wird es nie geben bei so Diensten wie Spotify oder dieser, ja, zumindest nicht, wenn die in Europa fungieren, höchstens wenn so ein Dienst mal in Japan startet. Ja. Aber das ist nun mal die Musik, die ich höre. Und da gibt es nicht, genauso wie eben viele, sag ich mal, ja, nicht Mainstream-orientierte Techno-Trance und Electronic Tracks, die gibt es halt nicht auf CD. Ja. Die gibt es meistens noch nicht mal auf CD zu kaufen, auf CD zu kaufen. Ja. Jetzt geschweige denn bei irgendeinem Streaming-Dienst abzurufen. Und ja, da bleibt einem nur die Möglichkeit eben, die selbst hochzuladen und dann zu nutzen. Es gibt oder es schicken sich jetzt einige an, da vielleicht eine Lösung oder eine Alternative zu Google Plus oder zu Play Music zu sein. Beispielsweise ist Livedrive.com möglicherweise eine Alternative. Ich habe das nicht ganz genau getestet, werde ich noch tun. Denn die bieten ein direktes Abspielen von Musik oder von anderen Dateien in der Cloud ab oder an. Und dann kann man dasselbe machen, was man mit Google Music machen kann, hat aber 2 TB Speicher zur Verfügung. Und man muss da eben über diese Livedrive eigene App gehen. Gut, aber wie gesagt, da muss ich selbst noch prüfen, ob dies wirklich eine Alternative für Google Music ist. Google Music ist jedenfalls sehr, sehr genial, ja, super toll. Und mit 20.000 Songs, das ist schon eine ganze Menge, da hat man auch ein bisschen Platz drauf. So, was gibt es noch weiter? Zu der letzten Folge gab es noch ein paar Zuschriften. Auch hier hat der Ingo geschrieben, habe den Cast noch nicht komplett gehört. Ich möchte aber anmerken, dass mir das Update-Problem auf die Nerven geht. Ich habe den Verdacht, dass man als Kunde nach dem Handykauf nicht mehr interessant ist. Als einzige Alternative sehe ich nur das Nexus. Sehr traurig, das könnte Android auf lange Sicht das Genick brechen. Ja, also ich muss auch sagen, die Update-Geschichten sind sehr, sehr nervig. Und da muss Google was machen. Ich habe es ja angesprochen. Das geht so nicht mehr weiter. Notfalls müssen sie halt auch mal den Prügel rausholen und das mit Gewalt durchdrücken, ja, weil ansonsten ist das sehr, sehr schädlich für Android. Und dass der Kunde nach dem Handykauf nicht mehr interessant ist, das mag durchaus richtig sein, weil eben bei vor allem bei den älteren Firmen eben das früher nie ein Thema war. Dann hat man Handy gekauft und fertig. Der Kunde hat das Handy gehabt und fertig. Updates, ja gut, höchstens mal beim Servicehändler, so alle Schaltjahr mal. Ja. Aber jetzt sind die komplett konfrontiert mit Sachen, wo alle paar Monate ein neues Komplett-Update kommt und eigentlich Bugfixes jede Woche eingefügt werden müssten. Damit kommen die überhaupt nicht zurecht. Und da haben die auch gar kein Interesse daran. Ja, das ist so passiert, weil die eben ein anderes Geschäftsmodell haben. Die haben das Geschäftsmodell Kauf und dann ist Ruhe. Und dann wartet man, bis das nächste kommt, dann kaufst du wieder und dann ist auch Ruhe. Und hier, das sind halt wie kleine Computer, die Android-Geräte, und das müssen die Firmen erst noch spüren. Auch der eBay-Boss schreibt, da geht mir genauso, der Cast ist noch nicht zu Ende gehört, aber die Update-Politik ist total katastrophal. Ich nutze ein Desire HD, Freunde ebenfalls, und mir ist anders geworden, als einer meinte, cool, ICS kommt schon im April. Ja, hat recht, im Gegensatz zu anderen Herstellern ist HTC gut dabei, aber ein halbes Jahr warten auf eine neue Version geht gar nicht. Im Herbst läuft der Vertrag aus, beziehungsweise es gibt dann ein neues Smartphone, definitiv ein Nexus, ein Tabletkauf steht auch an, definitiv ein Nexus. Mittlerweile sehe ich keinen Mehrwert mehr durch Sense, TouchWiz etc. ICS ist rund, schön und gut. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Sehe ich ganz genauso. Würde mir nur halt für die Nexus-Reihe doch mehr Hardware-Auswahl wünschen, weil nicht jeder mit der Hardware das Nexus einverstanden ist, aber trotzdem wollen die meisten Leute eben jetzt ihr Ice Cream Sandwich haben, denn die Oberfläche ist exzellent, die beste Oberfläche, die es gibt unter Android, meiner Meinung nach. Aber auch da sind die, die Meinungen natürlich unterschiedlich, ist auch gut so, aber die Mehrheit ist eigentlich klar, die Leute sind alle stinkesauer oder viele sind stinkesauer eben wegen diesen fehlenden ICS. Und wenn man dann ein ICS-Update bekommt, wie eben zum Beispiel der Mo bekommen hat auf seinem Sense, und dann ist die Enttäuschung riesengroß, weil das Ding sieht genauso aus wie vorher. Der will aber Ice Cream Sandwich haben, ja, und kein Sense. Was interessiert einem, was im Hintergrund läuft, ja? Optisch, Ice Cream Sandwich, das ist das Gebot der Stunde. Und das wird noch schlimmer werden, wenn Jelly Bean bald kommt. Dann wird Jelly Bean das sein, was eben groß die Leute wollen. Und ich muss auch sagen, Google sollte dann noch stärker Werbung machen, um die Firmen noch stärker unter Druck zu setzen, dass die Leute prinzipiell ein Jelly Bean Handy dann wollen und fertig. Ja. Also ich denke auch, da wird Google sich sicherlich was einfallen lassen. So, dann hat der Andreas Sollinger geschrieben, wie immer ein klasse Audiocast. Vielen Dank. Ich stehe drauf, wie der Rio bei einigen Themen ausflippt. Ja. Ja, okay, das passiert schon hin und wieder. Zum Thema, es würde wahrscheinlich nichts bringen, die Hardwarehersteller dazu zu verpflichten, Vanilla mitzuliefern, denn die Hersteller würden dann wahrscheinlich nur ein ROM zur Verfügung stellen, bei dem wieder sämtliche Bloatware dabei wäre, was die Updates wieder hinauszögern würde, da dann ein Gerät für eine 2-in-1 Android-ROM entwickelt werden müsste, nur eben mit auswählbarem Launcher. Außerdem würden die ROMs dann noch einmal von der Größe her anwechseln. Solange die beiden Versionen nicht gesplittet werden, wird der Anwender wohl mit verzögerten Updates und Bloatware leben müssen. Ich bin eher dafür, dass die Hersteller nur Google Android draufschreiben dürfen, wo Stock Android drin ist. Die Geräte mit Bloatware, Sense, TouchWiz und Co. wären dann based on Google Android. Und based on Google Android wären dann ohne die G-Apps, Market, Google Mail und so weiter und ohne Supportseiten Google. Aber das wäre das Modell, was auch Rio mit der Lizenzierung im Podcast erwähnt hat. Auch denkbar wäre ein zwei Geräte oder zwei ROM-Prinzip. Jeder Hersteller wird dazu verpflichtet, für ein Gerät zwei verschiedene ROMs zu veröffentlichen. Einmal based on Google Android und einmal mit Google Android. Dann würden die Hersteller aber die Updates fürs Original Android verzögern, da die Hersteller ja kein schlechtes Licht auf ihr based on Google Android werfen wollen. Wenn die Hersteller nicht mitspielen wollen, muss Google ohne Hersteller spielen und eine breitere Produktpalette von Nexus-Geräten auf den Markt werfen, bei denen dann eben nur das Original Android zum Einsatz kommt, aber mit verschiedener Hardware. Ich denke da an eine Größenordnung von 5 Smartphones und 2 Tablets pro Generation. Ja, definitiv, also gibt es ein paar Punkte, wo ich richtig zusprechen muss. Einmal natürlich, dass eben mit der Lizenzierung, was ich auch schon erwähnt habe, dass da Google rigoroser sein muss, kein offizielles Google Android und keine G-Apps mehr, wenn keine Originaloberfläche drauf ist oder zumindest keine Originaloberfläche verfügbar gemacht wird zum Installieren. Am Schluss natürlich auch, klar, kann ich auch noch zusprechen, Google muss, wenn die Hersteller das nicht wollen, dann muss Google eben selbst zulangen und muss eben mehr Auswahl an Geräten auf den Markt bringen, die unter dem Nexus-Label oder unter was für einem Label auch immer laufen, die aber mit dem Stock-Android ausgerüstet sind und die offiziell dann auch supported werden. Und dann klappt es auch wieder mit den Updates. Genau. Ibai sagt, ich hoffe und denke, dass es einen natürlichen Lauf nehmen wird. Nexus-Geräte sind gut. Leute, die Vanilla Android haben wollen, kaufen Nexus. Wenn diese Geräte sehr hohe Verkaufszahlen zeigen, müssen die anderen Hersteller umdenken. Man könnte die Oberfläche als App bereitstellen, wie jetzt schon möglich ist bei vielen Launchern bei G-Play. Ja, auch das ist natürlich eine Sache. Wäre zumindest mal eine Notlösung. Die Updates würden dann natürlich nicht beschleunigt, wenn der Launcher separat zur Verfügung gestellt ist. Aber zumindest könnten die Leute das fantastische Ice Cream Sandwich dann auch als solches nutzen und die sehr, sehr überragende Oberfläche heranziehen und eben dann ein vernünftiges Android haben. Genau, also gut, das mit den Nexus-Handys, dass die Leute dann eben mehr Nexus-Handys kaufen, klar, aber wie gesagt, es muss mehr Hardware geben. Nicht jeder ist mit einer 5-Megapixel-Kamera einverstanden. Ja? Das ist für manche ein Totschlag-Spec, ja, also 5 Megapixel, das ist für manche undenkbar, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was zu sagen hat, aber da gehen eben bei manchen die Scheuklappen runter. Genauso ist dann eben mit dem RAM beispielsweise, ja, oder mit dem Prozessor, der eingebaut ist, etc., etc. Da hat halt jeder seine eigenen Vorstellungen und, oder auch, sei es nur die Form und Farbe. Ja, also man kann ja nicht erwarten, dass ein Gerät nur gekauft wird mit einer Form und Farbe. Und deswegen muss ich auch immer widersprechen bei Zuschriften, die sagen dann, das ist ja gezeigt, dass die Verkaufszahlen ja zeigen würden, welches System beliebter ist. Das stimmt so nicht, weil die Leute kaufen oft eben nach Gerät und ärgern sich dann, wenn sie eine Oberfläche haben wie Sense. Ich kenne viele Leute, die ärgern sich richtig über die Oberfläche und auch, haben auch viele Probleme, wie gesagt. Ein Kanter von mir hat jetzt, ich habe es bei der letzten Sendung auch angesprochen, hat eben kann G-Talk nicht nutzen, weil diese Sense G-Talk verfuscht. Ja. Oder eine Musikplayer. Andauernd kriege ich da Zuschriften. Das ist richtig ärgerlich. Und deswegen die Verkaufszahlen von einem Gerät hat nichts zu sagen, ob die Oberfläche akzeptiert wird. Manche Leute beißen dann halt einen sauren Apfel und kaufen sich das Gerät trotz der Oberfläche, die da drauf ist. Ja. Obwohl sie gerne die Originale hätten. Und deswegen ist es halt schwierig zu sagen, es muss mehr Hardware zugänglich gemacht werden. Außerdem, sind wir mal ehrlich, wir blamieren uns total mit dieser Update-Politik von den Firmen. Google bringt ein System raus und die Firmen schaffen es nach einem halben Jahr nicht, das Update rauszubringen. Dann kann ich nur sagen, die Firmen sollten lieber keine Android-Handys machen, die wo sowas bringen. Das ist eigentlich eine Schande, dass diese Firmen überhaupt Android-Handys machen. Das sollten sie lieber was anderes tun. Sollen zu Microsoft gehen, von denen kriegen sie dann gesagt, ihr macht das drauf, fertig, keine Designänderung oder kriegt keine Lizenz und basta. Zack. So ist es. Gut. Also, was war dann noch? Das war noch was Interessantes. Ja, es kamen noch ein paar Zuschriften dann von wegen dem Tablet, Google Tablet, das da an oder ja, wo es Gerüchte gibt, dass da bald ein Google-Tablet kommt und da wollen die Leute wohl das Android-Tablet haben unbedingt. Ja, Ingo schreibt zum Beispiel ein Google-Tablet her damit. Ja, das ist genauso. Ja, es ist immer noch nicht offiziell bestätigt von Google, deswegen mal schauen, wie das da weitergeht. Gut, dann komme ich jetzt zu der App der Woche, Let's Golf Free. Ja, das ist, und zwar als Let's Golf 3, ja, das ist meine App der Woche. Das ist richtig schön gelungen. Ich hoffe, ich habe die nicht schon letzte Woche drin gehabt. Das wäre peinlich. Nein, letzte Woche war es Baseball Superstars, deswegen hat mich das durcheinander gebracht, so wieder eine Sport-App, ja, tut mir leid, aber das hat mich so gefesselt, Let's Golf 3, free ist es auf jeden Fall auch, man kann das also downloaden für lau und das Ganze ist aber eine Freemium-App, das heißt, man kann wieder Aufwertungsgegenstände, die einen aufrüstet und Energie etc. kann man zusätzlich dazu kaufen. Ja. Das Ganze ist natürlich, wie der Name schon sagt, so eine Golf-Simulation. Ja, sagen wir mal eher so eine Mischung zwischen Simulation und Actionspiel. Ja. Also es ist eine gute Mischung. Es ist nicht zu langweilig, aber auch jetzt nicht so total abgedreht. Schön sind eben Sachen, die man kaufen kann, ja, Kostüme beispielsweise, neue Schläger etc. etc., die eben die ganzen Sachen verbessern, die ganzen Werten verbessern und so pusht man sich dann auf. Man kann auch durch reines Spielen eben genug Geld verdienen, um dann so Sachen einzukaufen, Spezial-Items kriegt man dann eben gegen Bares und das macht riesen Spaß. Also mir hat es so viel Spaß gemacht, dass ich ganz am Spiel, vor allem habe ich keine Energie mehr gehabt, hätte ich ein bisschen Energie kaufen. Das mache ich natürlich nicht. Aber es gibt anscheinend viele Leute, die das machen. Deswegen nur gibt es solche Apps. Ja. Und ich habe da eigentlich auch keine Probleme damit. Ich finde also nichts Negatives. Jeder kann ja selbst entscheiden, ob er dann eben aufhören will und warten, bis die Energie wieder aufgeladen ist, oder ob er eben da Geld ausgeben kann. Man kann durchaus auch 100 Euro ausgeben, mal für das Spiel und dann eben sich seinen Charakter hochpushen ohne Ende. Aber muss man ja nicht. Man kann aber. Und das ist immerhin eine schöne Wahl. Die Grafik ist recht gut. Wie gesagt, die Kostüme sind auch sehr, sehr schön. Da gibt es alles Mögliche. Vom super knappen Minirock, ja, mehr als breiter Gürtel, bis zur super Top-Tarnausstattung, ja, bei der man dann, weiß ich, wieder besondere Werte hat, dann unterschiedlich. Und man kann eben das Design seines Charakters sehr schön anpassen und verändern. So ein bisschen erinnert mich das an Pangea Golf, kommt allerdings an das Pangea Golf nicht ran, was die Cuteness der Charaktere betrifft. Also der Süßigkeitsfaktor der Charaktere ist bei Pangea ungeschlagen. Und natürlich auch die Art von Spiel. Das ist mehr, Pangea ist noch mehr Richtung Action, ja, macht aber Riesenspaß. Aber schön zu sehen, dass es Let's Golf 3 gibt. Übrigens braucht nicht zu googeln, unter Pangea gibt es leider nicht für Android. Noch nicht, ich hoffe, das kommt noch. Aber Pangea könnt ihr auf dem PC spielen. Es gibt es als kostenloses Spiel zum Download, Pangea. Und ja, deswegen ist die Let's Golf 3 App auch bei mir die App der Woche. Wegen der schönen Grafik, schöner Sound, schönes Gameplay, macht Spaß, fesselt lange. Was will man mehr von einem Spiel? Also schaut es euch mal an, ist kostenlos im Market, ist auch verlinkt. Und Leute, wie immer, nach der App der Woche, das war's beim Andcast 91, was diesmal. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, ja, genau, Frage Rio, ja, genau, fragt mich. Google Plus Andcast, einfach oben Plus Andcast in die Suche eingeben und schon habt ihr mich. Twitter at Androidcast könnt ihr auch noch machen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich gucke immer seltener hier in den Uncast Twitter-Feed rein. Ich sollte vielleicht mal irgendwann einstellen. Auf jeden Fall könnt ihr auch noch per Mail uncast@thenetcast.com schreiben und die ganze Seite mit den Links und weiteren Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com und immer auf die Mehrzahl achten. Netcasts.com, thenetcast.com, alles zusammengeschrieben. Und damit sage ich Tschüss, habt eine schöne Woche, haltet die Antennen steif. Bis nächste Woche, ciao.
Androids rule that world.